Herzlich willkommen zu Episode 101 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Wir haben ja aus der letzten Episode, quasi der Jubiläumsepisode 100, eine Doppelfolge gemacht. Und das hier ist jetzt der zweite Teil dieser Doppelfolge über unsere Rückkehr von Südkorea zurück in die EU. Um genau zu sein, nach Estland, wo wir die Episode jetzt auch gerade am 5. Mai 2026 in der Grenzstadt Narva aufnehmen. Wer also die komplette Geschichte unserer Rückkehr von Südkorea chronologisch von vorne durchhören möchte, der ist jetzt auf die letzte Episode verwiesen, in der wir schon berichtet hatten, wie wir mit der Fähre von Südkorea nach Vladivostok und dann mit der berüchtigten transsibirischen Eisenbahn 7 Tage lang von Vladivostok bis nach Moskau gefahren sind. Und wir hatten damit geendet, dass unser Zug gerade im Bahnhof von Moskau zum Stehen gekommen ist. Ja, die letzte größere Stadt vor Moskau, durch die wir noch mit dem Zug gefahren sind, das war die Stadt Jaroslawl. Die ist nur deswegen erwähnenswert, als dass der Moskauer Bahnhof, an dem die Fahrten der Transsib ja enden, nach dieser Stadt benannt ist. In Moskau gibt es insgesamt wohl 9 größere Bahnhöfe und unser Zielbahnhof war in dem Fall eben der Bahnhof Moskau-Jaroslawskaja. Und direkt ums Eck liegen noch die beiden anderen Bahnhöfe Moskau-Kasanskaja und Moskau-Oktjabrskaja. Der letzte, der Oktjabrskaja, ist vermutlich irgendwie nach der Oktoberrevolution benannt, die ja vor allem in St. Petersburg stattfand. Und das ist entsprechend der Bahnhof für Züge in Richtung St. Petersburg. Der Bahnhof ist unter anderem auch auf der OpenStreetMap auch unter dem Namen Leningradski Vokzal, also Leningrader Bahnhof, bekannt, weil St. Petersburg ja zu Sowjetzeiten Leningrad hieß. Alles ein bisschen verwirrend, aber der Punkt ist, wenn man mit der Transsib am Jaroslawskaja ankommt, dann kann man im Prinzip auch einfach nur einmal rüber ins Nebengebäude laufen und von dort dann direkt weiter nach St. Petersburg fahren.
Aber wenn wir schon mal hier in Moskau sind, dann wollten wir uns natürlich schon auch erstmal noch ein bisschen Moskau anschauen und nicht einfach nur von einem Bahnhof zum Nachbarbahnhof gehen und dann direkt weiterfahren. Tatsächlich würde ich schon auch sagen, dass Moskau durchaus weit vorne unter den Top 3 der Städte ist, in denen ich noch nicht war, die ich aber unbedingt mal noch besuchen wollte. Womöglich sogar wirklich auch auf Platz 1. Also ich wüsste jetzt gar nicht, welche Stadt ich jetzt da eher noch, mir da noch eher einfallen würde, wo ich sage, da sollte ich echt unbedingt mal noch hin, da war ich noch nicht. Spielt vielleicht so in einer Liga mit London, San Francisco, Rio de Janeiro, aber eigentlich ist Moskau da schon noch weiter vorne, würde ich sagen, also womöglich tatsächlich auf Platz 1. Es ist ja auch immerhin die größte Stadt Europas, abgesehen von Istanbul, aber Istanbul liegt ja zur Hälfte in Asien und nur zur Hälfte in Europa. Also Moskau ist quasi die größte Stadt, die vollständig in Europa liegt. Und Moskau ist halt einfach eine der bedeutendsten Städte überhaupt in der Weltgeschichte der letzten 200 Jahre, würde ich sagen. Und daher hatten wir hier eben auch einen Zwischenstopp über 2 Nächte eingeplant und entsprechend ein Hotel gebucht.
Wir standen dann also kurz nach Ankunft des Zugs um 11.10 Uhr mit unseren eingepackten Rädern und all unserem Gepäck neben dem Zug auf dem Bahnsteig und mussten dann erstmal die Räder wieder zusammenbauen, um zum Hotel fahren zu können. Das Problem dabei, als wir dann neben dem Zug auf dem Bahnsteig standen, standen wir bei 6 Grad und peitschendem Nordwind im Regen da. Und an der verdammten Moskauer Endstation der längsten Bahnstrecke der Welt, man sollte also meinen, dem prestigeträchtigsten Bahnhof Russlands, gab es keinerlei Dach über dem Bahnsteig. Also nur die Bahnsteige der abfahrenden Züge waren überdacht, aber für die ankommenden Züge gab es separate Gleise und da hat man das Dach offensichtlich weggespart. Und zu den Bahnsteigen der abfahrenden Züge konnte man nicht einfach rüberlaufen und auch sonst war irgendwie nirgends ein Dach in der Nähe, als man vom Bahnsteig runterkam. Das heißt, wir haben unsere Räder dann also einfach schnell im Regen zusammenbauen müssen. Zum Glück war der Regen jetzt nicht zu stark, also es hat jetzt nicht geschüttet, sondern eher halt stärkerer Niesel bis leichter Regen. Aber bei der Kälte noch zusätzlich und dem Wind war es trotzdem, naja, gelinde gesagt, etwas blöd.
6 Kilometer mussten wir dann noch durch den Regen vom Bahnhof zum Hotel fahren und zwar nicht Richtung Zentrum, sondern Richtung Stadtrand. Also weil es in Moskau auch gar nicht so einfach war, was Vernünftiges und Bezahlbares zum Übernachten zu finden, mussten wir quasi einfach weiter weg noch vom Zentrum und dort sind wir dann irgendwie fündig geworden. Im Zentrum war es einfach ja, viel zu teuer. Und letztlich sind wir dann für 28 Euro die Nacht im Hotel Wimpel untergekommen. Das war jetzt wahrlich nichts Schickes und ein eigenes Bad hatte unser Zimmer auch nicht. Aber es war alles in allem okay und immerhin durften wir die Fahrräder im Treppenhaus parken. Und es gab, das war natürlich dann entsprechend wichtig, eine Metrostation ganz in der Nähe, sodass wir eben trotzdem gut ans Zentrum der Stadt angebunden waren.
Ja, und die Metro ist in Moskau ja sowieso auch mal wieder eine Sehenswürdigkeit für sich allein. Es ist erstmal das größte U-Bahn-System Europas, sowohl nach Streckenlänge als auch nach beförderten Fahrgästen. Und die von den Sowjets gebauten Metros, die sind ja häufig erstens mal besonders tief im Boden vergraben, weil sie gleichzeitig auch als Luftschutzbunker konzipiert waren. Aber zweitens sind die auch mit sehr sehenswerten Metrostationen ausgestattet. Also es war wohl Stalin, der wollte, dass sich eben auch die einfachen Leute mal wie die Zaren in ihren Palästen fühlen sollen. Also hat er dafür gesorgt, dass die Metrostationen eben wie eben jene Paläste aussehen sollen. Und in der Hauptstadt Moskau ist das dann halt nochmal im Besonderen der Fall. Es gibt riesige Kronleuchter, Marmorfußböden, Mosaiken an der Decke und auch an den Wänden. Dann gibt es unzählige lebensgroße Bronzestatuen entlang der Wände. Also das ist schon sehr bombastisch und gleichzeitig so ein bisschen mystisch, weil es halt so tief unter der Erde ist. Du hast es so ein bisschen wie die Kammer des Schreckens bei Harry Potter verglichen. Oder auch das Zaubereiministerium dort. Das ist ja auch alles sehr altehrwürdig, so ein bisschen dunkel, aber trotzdem noch gepflegt und gut in Schuss. Und gleichzeitig steht diese Architektur der Funktion auch kaum im Weg. Also ja, man muss natürlich sagen, anders als die ganzen modernen Metros, die wir jetzt in China und Japan und Korea und so weiter gesehen haben, ist hier halt nichts barrierefrei. Es gibt halt normalerweise nur Rolltreppen und keine Aufzüge. Es gibt auch keine Toiletten auf den Bahnsteigen. Da merkt man dann halt schon, dass die Stationen hier fast 100 Jahre alt sind und wenn die Station halt 80 Meter unter der Erdoberfläche liegt, dann rüstet man da halt auch nicht mal eben überall Aufzüge nach. Aber die Metros in Ostasien sind halt ganz am funktionellen Extrem, also super praktisch gemacht, super effizient, sicher, barrierefrei, alles tipptopp. Aber dafür halt auch stinklangweilig im Vergleich zu den Stationen hier. Also hier hat ja jede Station eine einzigartige, also individuell gestaltete, beeindruckende Architektur. Und es geht auch so weit, dass selbst die Lampen an den Rolltreppen in jeder Station anders designt sind. Und das ist natürlich gerade für uns als Touristen wirklich ein Traum.
Aber gleichzeitig ist die Metro trotzdem auch wirklich total effizient. Also die Züge, die fahren im Abstand von 2 Minuten zueinander und weil die Stationen entlang den einzelnen Strecken wohl verglichen mit anderen U-Bahn-Systemen relativ weit auseinander liegen, soweit wir gelesen haben, können die Züge auch vergleichsweise hohe Geschwindigkeiten fahren und müssen natürlich auch seltener halten, sodass die Metro von Moskau als schnellste Metro der Welt gilt. Das heißt quasi, in keiner anderen Metro kann man große Entfernungen in der Stadt so schnell zurücklegen wie mit der Metro in Moskau. Gleichzeitig hat man jetzt aber nicht unbedingt den Eindruck, dass die Stationen so weit auseinander liegen, dass nie eine in der Nähe ist, wenn man eine bräuchte. Vielleicht, weil das Liniennetz so dicht ist, dass dadurch die eher geringe Stationsdichte entlang der einzelnen Linien wettgemacht wird. Bezahlen kann man die Metro mit der Troika-Karte. Das ist so eine RFID-Karte, wie sie ja zumindest mal außerhalb Deutschlands heutzutage in den meisten Metrosystemen Standard ist. Die Karte kostet 1,70 Euro Pfand, die man aber wiederbekommt, wenn man die Karte am Ende wieder zurückgibt. Und mit dieser Karte, auf die man dann natürlich noch Geld aufladen muss, kostet eine Fahrt dann 80 Cent. Egal wie weit man fährt, umsteigen inklusive. Also was das Bezahlsystem angeht, da sind sie absolut auf der Höhe der Zeit und auch die Züge an sich sind durchaus modern. Also ja, es gibt schon auch noch ein paar ältere Züge, das stimmt schon, aber grundsätzlich investiert man hier schon auch in kontinuierlich neues Material offenbar und zumindest viele der Züge waren wirklich topmodern mit LCD-Infobildschirmen und USB-Ladebuchsen für sein Handy an jedem Sitzplatz und allem drum und dran. Also es ist jetzt nicht so, dass da wirklich komplett alles irgendwie aus Sowjetzeiten, aus der Steinzeit kommt. Kann man wirklich nicht sagen.
Ja, und damit kann man die Metro vielleicht auch so ein bisschen vergleichen mit dem Stadtbild insgesamt. Also es gibt schon einige schöne, altehrwürdige Gebäude, also gerade die Bahnhöfe Jaroslawskaja und Kasanskaja zum Beispiel. Und da, wo notwendig und sinnvoll, wurde dann modernisiert und das Moderne in das Altehrwürdige eingebettet. Es wirkt insgesamt im Stadtzentrum recht gepflegt, in Schuss gehalten, ordentlich und einigermaßen sauber. Also vor allem im Vergleich zu dem, was man aus der Transsib so gesehen hat, da war ja alles vermüllt, des Öfteren mal. Also hier in Moskau bröckelt erstmal nichts. Ein besonders auffälliges Beispiel sind da auch die vielen blauen Elektrobusse, die überall unterwegs sind, mit der großen Aufschrift ITA Elektrobus. Und damit unterscheidet sich Moskau deutlich von den meisten anderen Städten der ehemaligen Sowjetunion, die wir jetzt auf unserer Tour gesehen haben. Also wir würden vielleicht fast so weit gehen und sagen, Moskau war die unsowjetischste ehemals sowjetische Stadt, die wir bis dahin besucht haben. Stattdessen sah es einfach sehr viel europäischer aus. Also jedenfalls halt im zentrumsnahen Bereich, wo wir überwiegend unterwegs waren. In den Outskirts mag es sicher auch viele Plattenbausiedlungen geben, die dann wieder eine ganz andere Sprache sprechen. Aber es ist halt tatsächlich so, dass das BIP pro Kopf in Moskau mehr als doppelt so hoch ist wie in Russland insgesamt. Und da ist der Abstand zum BIP pro Kopf von europäischen Ländern halt auch echt nicht mehr so wahnsinnig groß.
Da es am Tag unserer Ankunft ja geregnet hatte, sind wir dann, nachdem wir unser Zeug im Hotel abgestellt hatten, statt auf den Roten Platz erstmal noch in ein Museum gefahren, und zwar ins Kosmonautenmuseum. Ich war auch schon mal im Space Museum in Washington D.C. und da wollte ich mir auf jeden Fall jetzt hier auch das russische Pendant quasi dazu anschauen, wenn man schon mal in Moskau ist. Und das, würde ich sagen, hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. Also da gibt es wirklich viele Originalexponate und gut gemachte Modelle in Originalgröße. Das meiste war auch in Englisch beschrieben und man hat auf jeden Fall was Neues gelernt in diesem Museum. Es ist auch einigermaßen chronologisch aufgebaut, angefangen von Sputnik über die ersten Testflüge, die sie dann mit Hunden gemacht haben. Da waren dann nicht nur die Sitze / Käfige ausgestellt, in denen die Hunde da in die Satelliten gesetzt wurden und ins All geschossen wurden, sondern es waren zum Beispiel auch die ausgestopften Originale von Belka und Strelka ausgestellt. Das sind die ersten Lebewesen, die einen Raumflug überlebten, also zwei Hunde, die gemeinsam da hochgeflogen sind. Die berühmtere Hündin Laika, die gab es ja auch noch, die war zwar früher dran, also früher als Belka und Strelka, aber die hatte ihren Flug damals ja nicht überlebt. Belka und Strelka waren die ersten, die auch wieder lebend auf die Erde zurückgekommen sind. Dann wird natürlich schon stark betont, dass die Sowjetunion sehr, sehr viele Dinge in der Weltraumfahrt als erstes geschafft hat. Also ich meine, dass der erste Satellit, das erste Lebewesen und der erste Mensch im All aus der Sowjetunion kam, das weiß man ja eigentlich, würde ich denken, das ist ja allgemein bekannt, aber es geht halt wirklich weit darüber hinaus. Also zum Beispiel steht im Museum auch irgendwo, dass sie sogar die erste Mondlandung geschafft haben. Also dafür, dass sie damit nur so einen popligen Rover meinten, haben sie das natürlich ein bisschen hochtrabend ausgedrückt, aber ganz falsch ist es natürlich nicht. Also die Sowjetunion waren tatsächlich die ersten, die eine weiche Landung, wenn auch unbemannt, auf dem Mond durchgeführt hatten. Und auch was Weltraumspaziergänge und Raumstationen und solche Sachen angeht, da waren die Sowjets einfach ganz, ganz lange vorne und den Amerikanern überlegen. Das war das eine, was ich auf jeden Fall vielleicht jetzt nicht überraschend, aber doch zumindest eindrücklich fand. Und das zweite, was bei so einem Museum natürlich auch immer noch ganz interessant ist, ist so diese politische Komponente. Also wie geht man mit den Erfolgen der Gegenseite um? Wenn ich mich recht erinnere, dann wurden damals im Museum in Washington die Erfolge der Sowjets natürlich nicht so prominent hervorgehoben, aber auch jetzt nicht komplett totgeschwiegen. Also es gab da auch ein paar Ausstellungsstücke aus dem und über das sowjetische Raumfahrtprogramm. Und letztlich muss man sagen, das war hier eigentlich ganz ähnlich.
Ja, was zum Beispiel durchaus ausführlich dargestellt wurde, war das Apollo-Soyuz-Testprojekt, bei dem 1975 erstmals im All ein amerikanisches Apollo und ein sowjetisches Soyuz-Raumschiff aneinander koppelten und die Crews sich dann gegenseitig im jeweils anderen Raumschiff besuchten. auch war die kleine sowjetische Flagge ausgestellt, die Apollo 11 damals wohl mit auf den Mond genommen und auch wieder zurückgebracht hatte und die dann später Richard Nixon als Geschenk an die Sowjetunion übergeben hatte, zusammen mit 3 mickrigen Krümelchen von den 22 Kilogramm Mondgestein, die Apollo 11 insgesamt gesammelt hatte. Also schon vielleicht ein bisschen ein sarkastisches oder vergiftetes Geschenk. Ich meine, ich weiß nicht, wie das so ankam, dass man den Sowjets das so unter die Nase reiben musste, dass sie auf die Amis angewiesen waren, eine sowjetische Flagge auf den Mond zu schicken. Und dann aber nicht mal dort lassen, sondern auf dem Mond schon nur die amerikanische Flagge zu hissen und die sowjetische wieder mit zur Erde zu nehmen. Also ein größeres Edge kann es eigentlich kaum geben, aber anscheinend fanden die Sowjets das Geschenk nicht so unwürdig, dass sie es nicht hier im Museum ausgestellt hätten. Man muss aber sagen, direkt daneben stand dann auch der Originalraumanzug von Michael Collins, den er bei Apollo 11 getragen hatte. Das ist dann schon auch nicht schlecht als Ausstellungsstück hier. Also sich davon zu trennen und es nach Moskau zu geben, ist den Amis bestimmt schwerer gefallen als bei dieser Sowjetflagge und den Mondkrümelchen zumindest. Aber ja, auch bei der Zusammenarbeit bei den Raumstationen wurde dann viel thematisiert. Was wir jetzt zum Beispiel auch nicht wussten, ist, dass die Space Shuttles auch schon regelmäßig amerikanische und russische Astronauten gemeinsam zur russischen Raumstation Mir geflogen haben. Und dann folgte natürlich noch die ISS und so weiter. Also das war insofern ganz angenehm da im Museum, als dass man den Ukraine-Krieg und die ganze Konfrontation zwischen Westen und Russland da mal wirklich fast kurz vergessen konnte. Und dass es da halt vor allem um die Entwicklung, die Wissenschaft und die politische Zusammenarbeit in der Geschichte da ging. Das Kosmonautenmuseum, das befindet sich im Sockel des Denkmals für die Eroberer des Weltraums. Das ist so eine Art hoher Obelisk mit einer Rakete an der Spitze, wobei der Obelisk dann so schwungvoll schweifförmig ist und so den Abgasstreifen der Rakete darstellt. Und dieses recht markante Denkmal wurde schon kurz nach dem Sputnik-Erfolg geplant und dann aufgestellt. Aber das Museum kam unten wohl erst 1981 dazu.
Wenn man dann von diesem Denkmal für die Eroberer des Weltraums nach Nordwesten läuft und einmal kurz eine Straße überquert, dann steht man vor dem monumentalen Eingangstor zum Gelände des Wdincha. Das ist so eine Art Brandenburger Tor, dieses Eingangstor. Auf dem Dach steht aber keine Quadriga, sondern ein Mann und eine Frau, die ein riesiges Büschel Ähren triumphierend in die Höhe recken. Das ganze Gelände dahinter, hinter diesem Tor, also das Wdincha-Gelände, das wurde noch vor dem Zweiten Weltkrieg angelegt als Landwirtschaftsausstellung der Sowjetunion. Später wurde es dann umbenannt in Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft. Und wenn man das ins Russische übersetzt und abkürzt, dann nennt man es eben Wdincha. Und das ist im Prinzip eine Art Messegelände, beziehungsweise sowas wie eine von diesen Weltausstellungen, den Expos, nur halt nicht für die ganze Welt, sondern nur für die ehemalige Sowjetunion. Und hier wollte die Sowjetunion eben in Form von einer großen Ausstellung ihre wirtschaftliche Überlegenheit demonstrieren.
Ja, und dazu wurden, ähnlich wie bei den Expos eben, unzählige Pavillons gebaut und die haben dann immer entweder eine Sowjetrepublik oder eine Region der Sowjetunion repräsentiert oder auch einfach ein bestimmtes Thema behandelt, zum Beispiel Pferdezucht oder auch Raumfahrt. Also nach dem Zerfall der Sowjetunion ist da auch einiges stillgelegt oder anderweitig genutzt worden und ich bezweifle ein bisschen, dass es den Pferdezucht-Pavillon heute noch so gibt. Aber es gibt zumindest noch einige Pavillons zu den ehemaligen Sowjetrepubliken, die dann von der Architektur auch entsprechend so gebaut sind wie ein Palast aus dieser Region. Wir waren zum Beispiel im aserbaidschanischen Pavillon, weil in dem Land waren wir ja noch nicht gewesen.
Eines der wenigen ehemaligen Sowjetländer, in denen wir nicht vorbeigekommen sind auf der Tour.
Genau. Ja, und da drin waren dann eben so Kunstwerke, Musikinstrumente und traditionelle Webstühle aus Aserbaidschan und solche Sachen ausgestellt. Außerdem stand irgendwo ein alter Prototyp eines Buran herum. Also jetzt nicht im aserbaidschanischen Pavillon, sondern irgendwo daneben und auf dem Gelände. Das ist quasi das sowjetische Space Shuttle. Also auch die Sowjets waren am Ende dabei, ein Space Shuttle zu entwickeln, das dem amerikanischen Space Shuttle auch zum Verwechseln ähnlich sah. Letztlich gab es aber nur einen einzigen unbemannten Testflug eines Burans, bevor das Programm dann 1993 eingestellt wurde. Ja, und hier kann man sich eben so einen Prototyp davon genau anschauen. Direkt neben einem ganz netten Space-themed Kinderspielplatz. Allgemein ist es halt auch so ein bisschen Freizeitgelände. Also es gibt Brunnen, Blumenbeete, es gibt sogar eine Seilbahn mit kleinen Raumkapselähnlichen Gondeln dran und auch ein Riesenrad dahinter. Und überall dudelt dann Musik aus den Lautsprechern. Und als wir da ankamen, hat das so ein bisschen mit russischer Klassik oder irgend sowas angefangen. Also so tiefe Stimme und so ein bisschen, weiß ich nicht. Und dann kam aber irgendwann später so Yesterday plötzlich von den Beatles. Und ganz am Ende haben sie dann Filmmusik von Harry Potter gespielt. Also interessant, die Musikmischung da. Trotz allem sind wir aber nicht so ganz entspannt rumgeschlendert, sondern eher mit hochgezogenen Schultern und sehr zielstrebig über das Gelände gelaufen, weil es war richtig eisig kalt. Also der Regen hatte zwar mittlerweile aufgehört, aber von der Sonne war nichts zu sehen und der Wind war so heftig, dass er uns einfach unter die Jacken gekrochen ist. Also gemütlich ist jedenfalls anders. Am nächsten Tag sind wir dann mit der Metro ins eigentliche Zentrum von Moskau gefahren, also zum Roten Platz und im Kreml. Ein Kreml ist ja an sich einfach eine russische Burg, beziehungsweise ein befestigter Stadtkern. Sowas gibt es also auch in vielen anderen russischen Städten, zum Beispiel in Astrachan damals haben wir ja auch den Kreml dort besucht. Aber der bekannteste Kreml ist natürlich der in Moskau. Und der Kreml hier besteht in erster Linie mal aus einer Festungsmauer. Das ist so ein Dreieck mit circa 600 Meter Kantenlänge. Und diese Mauer stammt aus dem 15. Jahrhundert und hat eben seither die Residenz erst der Großfürsten von Moskau geschützt. Und als die ihr Herrschaftsgebiet dann im Laufe der Zeit immer weiter ausdehnen konnten, haben sie im 16. Jahrhundert angefangen, sich zum Zaren zu krönen. Das heißt, der Moskauer Kreml war entsprechend auch der Sitz der russischen Zaren, bis Peter der Große Anfang des 18. Jahrhunderts dann die Hauptstadt nach St. Petersburg verlegte. Was ja dann erst durch die Bolschewiken nach der Oktoberrevolution 1917 wieder rückgängig gemacht wurde. Heute liegt auch der Amtssitz des russischen Präsidenten im Kreml, genau genommen im sogenannten Senatspalast. Das ist so ein großes Gebäude innerhalb der Festungsmauern. Aber es gibt auch viele andere Gebäude und vor allem Kirchen und Museen und so weiter, die man sich gegen Eintritt auch anschauen kann. Also der Kreml an sich ist grundsätzlich für die Öffentlichkeit zugänglich, nur der Senatspalast selbst natürlich nicht. Vor der südlichen der drei Kanten des Kremls fließt direkt die Moskwa, vor der nordwestlichen Kante liegt ein Streifenpark, dort befindet sich auch ein von der Ehrengarde bewachtes Grab des unbekannten Soldaten und vor der nordöstlichen Kante liegt der berühmte Rote Platz.
Ja, und auch als wir da über den Roten Platz dann gelaufen sind, war das Wetter nicht anders als am Tag zuvor beim Vedyncha. Entsprechend war da auch nichts los. Also der Platz war quasi wie vom kalten Wind leer gefegt. Nur ein paar Gerüstbauer waren damit beschäftigt, die Tribünen für die Feierlichkeiten zum 9. Mai aufzubauen, also zum Tag des Sieges, der jetzt ja dann in Kürze bevorsteht, dem Jahrestag zum Ende des großen Vaterländischen Krieges, also des Zweiten Weltkrieges. Da gibt es ja, glaube ich, immer so eine große Militärparade über den Roten Platz und dafür hat man dann eben vor den Kremlmauern die Tribünen aufgebaut. Der Rote Platz selbst, der ist eigentlich gar nicht rot. Also der Platz ist gepflastert und zwar mit dunkelgrauen Pflastersteinen. Es stimmt zwar schon, dass einige der umliegenden Gebäude rot sind, aber so wie wir gelesen haben, hat der Platz auch daher nicht seinen Namen. Auf Russisch heißt Roter Platz Krasnaya Ploschad und Krasnaya ist heute das russische Wort für rot, hieß im Altrussischen aber auch schön. Das heißt, der Platz sollte wohl einfach der schöne Platz heißen. Und im modernen Russischen heißt schön aber nicht mehr Krasnaya, sondern Krasivaya. Aber der Name des Platzes hat diesen Sprachwandel offensichtlich nicht mitgemacht. Das heißt, die Leute haben zum Platz weiterhin Krasnaya Ploschad gesagt, so wie man es halt nach dem Altrussischen machen würde, wenn man schöner Platz sagen möchte. Aber im modernen Russischen heißt Krasnaya Ploschad halt jetzt eben eindeutig nicht mehr schöner Platz, sondern roter Platz. Und so hat sich das dann eben auch in der Übersetzung halt erhalten, dass man das Ganze Roter Platz nennt. Zufällig sind aber, wie gesagt, tatsächlich einige der Gebäude, die den Platz säumen, ziemlich rot. Also zum einen die Mauern des Kremls, direkt im Westen des Platzes. Früher waren die wohl weiß gestrichen. Das heißt, da kann man auch sagen, daher kommt der Name Roter Platz sicher nicht, weil die waren früher gar nicht rot, aber heute sind sie rot. Und dann steht da auch noch davor das ebenfalls rötliche Lenin-Mausoleum vor den Mauern des Kremls. Aber vor allem das staatliche historische Museum im Norden vom Roten Platz, das ist wirklich satt blutrot und dabei auch ein wunderschönes Gebäude, also mit vielen wunderschönen Fensterchen und Türmchen und mit seinen hellen, fast weißen Dächern, die dann fast wie verschneit aussehen, gleichzeitig aber auch groß und imposant. Und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass es dieses Gebäude da gibt, das war mir gar nicht so bekannt. Wahrscheinlich halt, weil es nicht so berühmt ist wie die Basiliuskathedrale. Und daneben geht es dann so ein bisschen unter. Aber dieses Gebäude des staatlichen historischen Museums, das war für mich wirklich die beeindruckende Überraschung dieses Tages. Das Gebäude wurde übrigens auch 1883 für das Museum so gebaut. Also das hatte nie irgendwie einen anderen Zweck, sondern es wurde als Museumsgebäude gebaut. Und ja, für mich wirklich eines der schönsten Gebäude in Moskau, das ich gesehen habe. Ja, und dem dann gegenüber auf der Südseite des Platzes, also in Richtung Moskwa, da steht dann eben die berühmte Basiliuskathedrale. Die ist natürlich auch absolut einzigartig und faszinierend anzuschauen, aber halt nicht so überraschend, weil die kennt man ja. Und dann entlang der Ostseite, also gegenüber von der Kremlmauer, an der Ostseite des Roten Platzes, da steht dann das 250 Meter lange Kaufhaus GUM. Also im Prinzip eine große Shopping Mall, aber eben in einem schon sehr prachtvollen Gebäude aus dem Jahre 1893. Das Kaufhaus hat 3 Etagen und 3 parallele Längspassagen, an denen dann links und rechts die einzelnen Geschäfte liegen. Diese 3 Passagen, die haben Glasdächer, sodass wirklich sehr viel Licht reinfällt und dadurch wirkt es auch so ein bisschen so wie eine offene Fußgängerzone, wenn man da durchläuft. Nur, dass es halt auch im Winter angenehm warm ist und nicht so eisig, zapfig, windig, kalt wie draußen auf dem Roten Platz. Vor den oberen Stockwerken verlaufen dann so Emporen, die mit kleinen Bogenbrücken miteinander verbunden sind, über die man dann drüber gehen kann, wenn man von der einen Seite auf die andere Seite möchte. Und im Zentrum gibt es einen kleinen Springbrunnen und um diesen Springbrunnen stehen auch einige blühende Kirschbäume. Das heißt, die Kirschblüte, die gibt es nicht nur in Japan und Korea zu bestaunen, sondern eben jetzt zumindest zu dieser Jahreszeit auch in Moskau. Jedenfalls halt indoor und aus Plastik, denn wenn man sich das genau angeschaut hat, war schon recht klar, diese Kirschbäume, echt sind die nicht. Und da gab es noch eine Sache, die sehr auffällig war und das war, dass viele Russen offensichtlich nicht zuletzt zum Eisessen ins GUM kommen. Also es gab da mehrere Eisverkaufsstände in den Passagen, die dann so Kugeleis verkauft haben, das aber typischerweise schon vorab portioniert in die Eiswaffeln getan wurde. Das heißt, die Eisverkäuferin, die hatte hinter sich so kistenweise Eiswaffeln mit jeweils schon einer Kugel drin. Das heißt, man kann auch nicht verschiedene Geschmacksrichtungen mischen und mehrere Kugeln pro Waffel nehmen, so wie wir das in Deutschland gewohnt sind, sondern man kann nur sagen, ich hätte gern Stracciatella oder halt irgendeine bestimmte Sorte und dann bekommt man ein schon entsprechend vorbereitetes Hörnchen mit einer solchen Kugel in die Hand gedrückt. Das muss die quasi nur noch hinter ihrem Rücken hervorholen und drückt sie dann in die Hand. Das hat dann 1,70 Euro oder so gekostet, 150 Rubel. Und das habe ich mir dann tatsächlich auch mal gegönnt, auch wenn es wahrscheinlich das teuerste Eis in ganz Russland ist da. Aber wenn man sich da im GUM umschaut, also das muss wirklich so ein Ding sein. Also wirklich viele Leute sind da mit so einem Eis in der Hand unterwegs. Das ist echt der Wahnsinn. Und auch alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten, also von Familien mit Kinderwägen, wo dann die Eltern ihren Kindern so ein Eis in die Hand drücken, bis zum alten Rentner-Ehepaar, das auf so einem kleinen Bänkchen am Rand dieser Passage sitzt und das Eis schlotzt. Also wirklich jeder hat da so ein Eis in der Hand. Und das halt bei 5 Grad und eisigem Wind draußen vor der Tür. Ne? Aber wenn man in Russland nur Eis essen möchte, wenn es über 25 Grad hat, dann kommt man halt wahrscheinlich selten dazu. Also muss man es auch bei 5 Grad machen. Vom Roten Platz aus sind wir dann an der Moskwa entlang zum Gorki-Park spaziert. Also genau so, wie es die Scorpions einem aufgetragen haben. Ne? Follow the Moskwa down to Gorki Park, listening to the wind of change. So, das war jetzt das erste und das letzte Mal, dass ich versucht habe, hier im Podcast zu singen, kann ich euch beruhigen. Aber wir sind dann jedenfalls auch am berühmten Gorki Park angekommen. Der Gorki-Park, der war für uns auf jeden Fall schon auch irgendwie so einer der Moskau-Orte, die weit oben auf unserer Liste standen, weil wir uns erhofft hatten, da so ein bisschen das Freizeitleben der Moskauer anschauen zu können. Also es soll da tolle Cafés geben und Imbissbuden und wahrscheinlich auch wieder Eisverkäufer und öffentliche Kunst und Leute, die Fahrrad fahren oder skaten oder was auch immer, die halt da einfach ihre Freizeit verbringen. Aber da wurden wir leider enttäuscht, denn der ganze Park oder jedenfalls sehr, sehr große Teile von dem Park, die werden gerade offenbar renoviert und waren geschlossen. Das heißt, da mussten wir leider wieder unverrichteter Dinge die Moskwa entlang zurücklaufen.
Wir hatten ja in der letzten Episode erzählt, wie du dich in der transsibirischen Eisenbahn vermutlich bei anderen Fahrgästen dort angesteckt hast und dann erst kurz leichtes Fieber und Halsweh bekommen hast, das dann schnell in Husten überging. Auch wenn der Husten noch nicht wirklich weg war, hast du dich in Moskau ansonsten wieder halbwegs fit gefühlt, also immer fitter jeden Tag wahrscheinlich. Mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass deine Stimme für ein, zwei Tage komplett weg war.
Ja, ich habe dann wirklich nur noch die ganze Zeit so reden können, für zwei Tage lang. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Das war echt ein bisschen peinlich, vor allem wenn man dann mit anderen Leuten reden musste auf der Straße oder so.
Schlimm genug, aber schlimmer noch. Ich hatte im Zug ja erstaunlich lange durchgehalten, ohne auch krank zu werden. Aber in Moskau hat es mich dann doch auch noch eingeholt. Und schon als wir da durch die Stadt gelaufen sind, Roter Platz und so weiter, oh, ging es mir so schlecht und dann mit dem kalten Wind und so, dass ich dann später nachmittags einfach nur noch im Hotel geblieben bin und auch den nächsten Morgen, den wir in Moskau hatten, eigentlich im Bett verbracht habe. Während du dich wohin aufgemacht hast, was mich sowieso nicht so interessiert, weil mich diese ganzen Weltkriegsgeschichten eh nicht so ganz, ja, gibt genug davon, überall brauche ich jetzt nicht da auch noch in so ein Museum gehen.
Ja, ich bin da am letzten Tag dann noch alleine zum Zentralmuseum des großen Vaterländischen Krieges gefahren. Ich habe mich da schon für noch weitere Details und auch so ein bisschen für den sowjetischen Blickwinkel auf den Zweiten Weltkrieg interessiert. Aber das war echt eine sehr merkwürdige und letztlich auch ziemlich unangenehme Sache dort. Also schon als ich da ankam, liefen da vor dem Museum unzählige Polizisten und Soldaten in ihren Paradeuniformen oder so rum. Ich mich dann schon gefragt habe, ist jetzt hier irgendwie eine besondere Feier oder Veranstaltung, die die absichern müssen im Museum? Oder fährt man halt einfach als Polizist in Russland mit seiner Kompanie immer wieder mal in dieses Museum, und um da einfach an die ganzen toten Kollegen von vor 80 Jahren zu gedenken oder um sich da zu informieren oder keine Ahnung, ist es quasi mehr so ein Ausflug von denen? Weiß ich nicht so ganz. Im Eingangsbereich war dann auch recht viel los, also nicht nur Uniformierte, sondern auch Zivilisten. Und hier war es dann halt auch schon so, dass besonders viele von denen dieses schwarz-orange gestreifte Band getragen haben. So zum Beispiel als Anstecker an der Brust, wie so eine AIDS-Schleife, nur eben nicht in Rot, sondern in schwarz-orange gestreift. Und vor allem auch das ganze Personal dort hatte so ein Bändchen getragen. Und mir war das vor allem als Symbol für die Unterstützung des russischen Angriffs auf die Ukraine bekannt. Und deswegen habe ich mich da einfach ein bisschen unwohl gefühlt, wenn du halt da vor einem Haufen Leuten oder mitten im Trubel vor so einem Haufen Leuten stehst, die offensichtlich ja diesen Angriff auf die Ukraine so unterstützen. Aber du hast da mal noch mal ein bisschen genauer nachrecherchiert und es ist zumindest so ein kleines bisschen doch komplexer, wenn auch nicht ganz falsch. Kannst du noch mal genau erklären, was es mit diesem schwarz-orange gestreiften Bändchen auf sich hat?
Ja, am Ende läuft schon drauf raus, aber wir haben das Ding halt dann auch sehr häufig bei diesen Vorbereitungen zu den 9. Mai-Feierlichkeiten gesehen, nicht nur in Moskau, sondern auch später noch, mit reingemischt zu den sonst rot-blau-weißen Farben, mit denen sie sonst so schmucken, und den sowjetischen Zeichen. Daher haben wir das jetzt hier außerhalb Russlands nochmal nachrecherchiert, mit freiem Internetzugang und so weiter. Und es handelt sich bei diesem schwarz-orangen oder auch oft schwarz-gelb gestreiften Band um das sogenannte St. Georgsband, das früher, also im Zarenreich noch, eine militärische Auszeichnung war, vor allem von Katharina der Großen oft verliehen zum Beispiel. Nach der Oktoberrevolution wurde dieses Zeichen erstmal verboten, wie alle Symbole der imperialen Vergangenheit. Dann aber im Deutsch-Sowjetischen Krieg, im Zweiten Weltkrieg, wieder als Orden, als militärischer Orden genutzt. Und seit 2005 wurde es von der Regierung so ein bisschen vermarktet und eingeführt als Gedenksymbol des großen Vaterländischen Krieges und dann auch großräumig verteilt. Es gab Auktionen, die gestartet wurden, um gerade in der Zeit vor dem 9. Mai, dem Tag des Sieges, an Autos, Taschen und so weiter befestigt zu werden. Gedacht wird und nicht hier den Nicht-Angriffspakten davor und sowas, wo man vielleicht nicht so stolz drüber reden kann in Russland. Und der Schwerpunkt liegt eben immer auf den Siegern und den Gedenken der Siegern und nicht den Opfern. Und da dieses Kriegsgedenken und Stolz auf den Sieg so eine große Wichtigkeit für die nationale Identität in Russland hat, ist das Zeichen dann so zum Nationalsymbol vermarktet worden und auch insgesamt geworden, weil man das so eingeführt hat und zugleich aber auch zum Symbol für die Unterstützung der aktuellen russischen Politik. Und mit diesem Zweck wurde diese Verteilung der Bändchen halt von Anfang an vor der Regierung vorangetrieben. Und da das Ganze 2005 eben auch kurz nach der Orangen Revolution in der Ukraine eingeführt wurde, deutet das ein bisschen darauf hin, dass man damit auch konterrevolutionär agieren und friedliche Revolution in Russland verhindern wollte, beziehungsweise den Nationalismus so ein bisschen nebendran stärken mit dieser Symbolik. Und seit den Protesten gegen die Wahlfälschung 2011 steht das Zeichen dann auf jeden Fall auch primär für die Kreml- bzw. Putin-Treue, während die Gegner, also die Kritiker, damals eben weiße Bändchen getragen haben, haben eben die Putin-Anhänger damals eben auch außerhalb dem 9. Mai und dem Siegestaggedenken diese St. Georgs-Bändchen getragen. Und seit dem Ukraine-Konflikt steht es entsprechend auch für die Unterstützung der russischen Außenpolitik und dem Krieg im Grunde genau in dem gleichen Zug wie die militärischen Symbole Z und V. Das Symbol wurde so mehr und mehr vereinnahmt durch die aktuelle Regierung. Gleichzeitig wird aber der Krieg in der Ukraine in der russischen Propaganda mit dem Kampf damals gegen Nazi-Deutschland verglichen und dadurch vermischt man in Russland die Feierlichkeiten zum 9. Mai, zum Tag des Sieges gegen den Nationalsozialismus quasi, mit der Propagandasymbolik zum Ukraine-Krieg und die Unterstützung der aktuellen Politik wird den Russen, denen die Symbolik des Gedenkens an den großen Vaterländischen Krieg ja quasi im Blut liegt, so ein bisschen stetig und stetig beigemischt und beides so auf eine Spur gemacht und untergejubelt, sodass die Leute halt automatisch eben dieses, ja, wir siegen gegen diese Nazis, gegen diese Faschisten quasi und es wird eben jetzt propagandistisch auf eine Stufe gestellt. Also dieses Band ist quasi so ein langjähriges, tiefpsychologisches Propagandaprojekt und mittlerweile scheint es vollkommen in den Alltag übernommen worden zu sein. Auch die russischen Auslandsvertretungen versuchen, dieses Georgsband im Ausland zu verbreiten. Die anderen ehemaligen Sowjetstaaten haben übrigens seit Einmarsch der Russen in die Ukraine das Georgsband verbannt und mit eigenen Nationalsymbolen zur Feier des Siegestages ersetzt. Die haben ja schließlich auch damals einen Beitrag geleistet, gegen Nazi-Deutschland zu siegen. Das wird aber heutzutage von Russland nicht so dargestellt, sondern in Russland ist es eher so nationalistisch, dass sie sagen, quasi sie haben hier gegen Deutschland gesiegt und es war nicht so eine gemeinsame Sache mit den anderen und kehren so die mithilfe der anderen Sowjetrepublik ein bisschen unter den Tisch quasi.
Ja, jedenfalls war ich dann also im Museum und noch im Eingangsbereich und es gab dann ganz verschiedene Tickets zu kaufen, also für diverse Sonderausstellungen oder so. Es war ja nicht so ganz klar, es war alles nur auf Russisch, anders als im Kosmonautenmuseum, wo ja auch von dieser St. Georgsband-Symbolik nichts zu sehen war. Da ist keiner damit rumgelaufen, hier irgendwie jeder und überall war das und im Souvenirshop und so weiter. Also es war eine ganz andere Erfahrung als im Kosmonautenmuseum, wo eben hier eben auch alles nur auf Russisch, nichts auf Englisch, anders als im Kosmonautenmuseum. Und ich habe da halt einfach mal so das günstigste Basisticket gekauft da für 5 Euro, weil gut, die ganzen Sonderausstellungen, keine Ahnung, was das dann genau ist und so viel Geld habe ich ja jetzt auch nicht ausgegeben. Und dann im Erdgeschoss hatte man dann so verschiedene Dioramen aufgebaut hinter geschlossenen Türen, die wohl Situationen aus den wichtigen Schlachten von der deutschen Ostfront des Zweiten Weltkriegs zeigen. Also es gab dann ein Diorama für die Schlacht von Stalingrad, für die Schlacht um Moskau oder die um Berlin. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man da dann eben als Besucher so richtig eintauchen und quasi durch einen Teil dieser Städte durchgehen und fühlt sich dann eben so, als würde man gerade in zum Beispiel Moskau stehen, während dort die Schlacht um Moskau tobt, so ganz realistisch und in Original, also quasi 1:1 Scale und so weiter. Also es klang schon ziemlich eindrücklich. Allein wie eindrücklich es genau ist, weiß ich nicht, weil das war in meinem Basisticket gar nicht mit drin. Also wie ich dann da festgestellt habe, durfte ich da schon mal gar nicht rein. Anders als einige von den Polizisten, die da so rumgeschlendert sind und die sich das dann da offenbar alles angeschaut haben. Also die haben offenbar dieses Zusatzticket für die Dioramen auch noch gekauft oder die müssen es gar nicht zahlen, keine Ahnung. Jedenfalls haben die sich das angeschaut. Und ich bin dann weitergegangen auf der Suche nach dem eigentlichen Museum, wo ich dann auch mit meinem Ticket rein darf und bin dann so ein bisschen da weiter umhergeirrt, erst so die Treppe hoch ins erste Stockwerk. Da kam ich dann in eine große Halle, von wo aus dann eine breite Treppe noch ein Stockwerk weiter nach oben führte. Und da war dann auch überall Polizisten, aber die verhielten sich plötzlich nicht mehr so wie Museumsbesucher, sondern die standen ganz regelmäßig quasi so auf jeder fünften Stufe links und rechts von dieser breiten Treppe Spalier. Es gab für mich aber nicht so richtig einen anderen Weg weiter. Also bin ich so ganz vorsichtig mal in Richtung dieser Treppe gegangen. Alle Polizisten haben mich angeschaut, aber keiner hat mich aufgehalten. Also bin ich ganz vorsichtig langsam die Treppe hochgelaufen, immer so ein bisschen scheu um mich schauen. Ist das okay? Darf ich da weiter? Aber war anscheinend okay, bin ich weiter hochgelaufen. Und dann konnte ich durch eine große Tür in so einen großen Saal reingucken, wo offenbar doch auch irgendeine Art von Veranstaltung stattfand. Da waren ganz viele Leute und irgendjemand hat eine Rede gehalten. Und dann bin ich weitergegangen, da wollte ich jetzt nicht stören bei dieser Veranstaltung. Ich war schon eh so ein bisschen verwirrt, dass ich da überhaupt sein durfte, wo ich da war. Aber ja gut, jedenfalls bin ich dann weitergegangen und bin dann in so einem kleinen Nebenzimmer gelandet. Und das sah dann tatsächlich auch so entfernt nach Museum aus. Also da gab es verschiedene Ausstellungsstücke und so weiter, die man sich anschauen konnte mit kleinen Erklärtäfelchen auf Russisch nur. Aber da ging es dann überhaupt nicht um den Zweiten Weltkrieg, sondern das war wirklich einfach ein Raum vollgestopft mit richtig schlechter Ukraine-Krieg-Propaganda. Also da lagen dann teilweise ohne längeren Kontext, ohne Erklärungen oder so, auch nicht auf Russisch, lagen dann Ukraine-Flaggen mit Hakenkreuzen drauf rum oder solche Sachen. Oder Fotos von irgendwelchen kaputten Kinderspielzeugen, die dann den angeblichen Genozid an der russischen Bevölkerung in der Ostukraine beweisen sollen. Also stand dann irgendwie drunter Genozid Donbass oder irgendwie sowas, keine Ahnung, konnte ich da irgendwie ausmachen. Also nicht mal, dass da dann irgendwie das schiefe, falsche, aber zumindest um Konsistenz bemühte Geschichtsbild von Putin irgendwie ausgebreitet und erläutert wurde. Also es war wirklich so plump, dass mir schon fast schlecht wurde und deswegen bin ich da auch wirklich relativ schnell dann wieder rausgegangen und weiter die Treppen und die Rolltreppen hoch und wieder runter auf der Suche nach, wo geht es jetzt hier um den Zweiten Weltkrieg? Ich bin nicht wegen der russischen Sicht auf den Ukraine-Krieg da, aber das war da irgendwie alles so ein bisschen eher wie so ein leeres Veranstaltungsgebäude oder so, wo überall Soldaten und Polizisten abhingen. Also ich weiß nicht, vielleicht war ich auch einfach komplett bescheuert und habe mich nur total dumm angestellt, aber ich habe da quasi nichts über den Zweiten Weltkrieg gefunden. Keine Ausstellung, kein gar nichts, jedenfalls nichts, was ich mit meinem Ticket hätte besuchen dürfen. Es gab da mal ab und zu eine Tür mit so einem Museumsmitarbeiter davor, wo dann auch Leute reingegangen sind. Aber immer, wenn ich dann dahin bin und denen mein Ticket gezeigt habe, haben die immer mit dem Kopf geschüttelt und mich irgendwie nicht reingelassen. Also das war echt super weird und ein absoluter Griff ins Klo und da habe ich mich echt total unwohl gefühlt und deswegen bin ich da auch relativ schnell wieder gegangen letztlich. Also da habe ich mich mit Sicherheit noch unwohler gefühlt als damals in Vladivostok.
Ja, zum Glück muss man sagen, dieses Unwohlsein war in Moskau und St. Petersburg schon eher die Ausnahme. Man geht halt in so einer relativ modernen Stadt schon einigermaßen gut unter. Also fällt man da jetzt nicht besonders auf, wenn man so aussieht wie wir, außer man geht in das komische Kriegsmuseum scheinbar. Zumal, wenn man jetzt eben nicht auf den Fahrrädern, sondern zu Fuß unterwegs ist. Also da gibt es ja auch tatsächlich Touristen in Moskau, vor allem halt so chinesische oder asiatische Touristen. Da geht man dann auch so ein bisschen unter und russische Inlandstouristen, die jetzt halt nirgends anders mehr reisen können, dann gehen sie halt nach Moskau oder St. Petersburg. Und selbst wenn wir in der Metro Deutsch gesprochen haben, war es jetzt nicht so, dass sich alle Köpfe zu uns umgedreht haben oder so. Und wir haben auch tatsächlich wieder sehr nette und hilfsbereite Menschen getroffen. Als wir am Anfang unser erstes Metro-Ticket kaufen wollten, hat ein Mann im mittleren Alter hinter uns in der Schlange direkt Hilfe angeboten. Der war so wie ein Geschäftsmann gekleidet, also sehr gepflegt sah aus und konnte sehr gutes Englisch. Als wir ihm dann erzählt haben, dass wir aus Deutschland kommen, meinte er erfreut, rare visitors. Und hat erzählt, dass er 2022 kurz davor stand, nach Lörrach zu ziehen, weil er einen Job in Basel annehmen wollte.
Ja, also Lörrach ist ja quasi fast meine Heimat. Ich kenne zum Beispiel auch die Freie Evangelische Schule, auf die die Kinder von diesem netten Herrn hätten gehen sollen. Also das hat er uns so erzählt, dass seine Kinder quasi auf der Freien Evangelischen Schule schon eingeschrieben waren. Also sie hatten schon die Zusage, das war wohl alles in trockenen Tüchern.
Ja, aber dann hat er gemeint, kam halt was dazwischen und das wurde dann doch alles nichts. Also er hat den Ukraine-Krieg nicht direkt erwähnt, aber das wird es wohl schon gewesen sein, was dazwischen gekommen ist und dementsprechende Probleme als Russe ausreißen zu können danach, sowohl von EU-Seite als auch von russischer Seite aus. Und er hat dann auch recht bedauernd bei der Verabschiedung von uns gesagt, hopefully there will be better times again soon. Also so ähnlich wie bei Vasili aus der letzten Episode hat das schon auch sehr stark den Eindruck gemacht, als bedauert er sehr, welchen Weg Russland in den letzten Jahren unter Putin so eingeschlagen hat. Aber genau wie bei Vasili hat er sich offenbar auch nicht getraut, das uns gegenüber in der Öffentlichkeit direkt und explizit zu sagen, sondern halt nur so zwischen den Zeilen. Für uns ist es dann nach zwei Nächten in Moskau weitergegangen, wieder mit dem Zug nach St. Petersburg. Zwischen Moskau und St. Petersburg gibt es ja recht viele Zugverbindungen jeden Tag. Unter anderem gibt es auch einen Hochgeschwindigkeitszug, den sogenannten Sapsan.
Ja, die Sapsan-Züge, die kommen von Siemens und die sehen auch exakt so aus wie die ICE-3-Züge in Deutschland, nur dass sie nicht mit einem roten Querbalken lackiert sind, wie die DB Intercity-Züge, sondern mit einem rot-blauen Querbalken, sodass sich dann mit dem insgesamt weißen Zug die russischen Farben weiß, blau, rot ergeben.
Ja, der Sapsan braucht für die rund 650 Kilometer wohl rund 4 Stunden, aber weil der erstens teurer ist und wir uns zweitens nicht sicher waren, ob der Sapsan auch Fahrräder mitnimmt und wir uns drittens noch eine Übernachtung im Hotel sparen wollten, haben wir lieber wieder einen Nachtzug gebucht. Der braucht dann 9 Stunden, das heißt, der fährt spät abends ab und kommt früh morgens an. Gebucht haben wir das wieder über die Website der belarussischen Eisenbahn, also genauso wie wir das in der letzten Episode schon für die Transsib erklärt hatten. Und das Ticket hat da so circa 50 Euro pro Person gekostet, wobei wir uns diesmal die zweite Klasse gegönnt haben. Das heißt, in der dritten Klasse Platzcard wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen billiger gewesen.
Warum haben wir uns die zweite Klasse nochmal gegönnt? Eigentlich war die dritte doch gar nicht so schlimm. Du hast sogar gesagt, du willst immer Leute beobachten und so. Du würdest auf jeden Fall die dritte nehmen.
Ja, in dem Zug war aber in der Platzkarte nicht mehr so gescheit 2 Betten übereinander in quer zur Fahrtrichtung da. Und über Nacht ist es vielleicht eh besser, wenn man ein bisschen doch die Ruhe hat. Da will ich ja auch nicht andere Leute beobachten, wenn ich eigentlich schlafen will. Im Endeffekt, dadurch, dass ich krank war, auch ganz gut. Ja, wir sind dann also am späten Nachmittag zum Bahnhof Moskau-Oktjabrskaja geradelt. Anders als in Wladiwostok haben wir hier geschaut, dass wir das Ticket fürs Fahrrad schon kaufen, bevor der Zug einfährt. Und da waren wir im Nachhinein auch heilfroh drum, denn beim Oktjabrskaja-Bahnhof gab es gar keine Ticketschalter, da war auch gerade irgendwie Baustelle und so. Dafür musstest du dann erstmal rüber zum benachbarten Jaroslawskaja-Bahnhof rennen.
Was ich dann natürlich auch erstmal rausfinden musste, dass ich dorthin muss für die richtigen Ticketschalter, die ich beim Oktjabrskaja-Bahnhof nicht gefunden habe. Und dann war es natürlich auch mal so ein bisschen eine Herausforderung, der Frau am Schalter da mit meinem mäßigen Russisch klarzumachen, was ich von ihr möchte, zumal das jetzt ja auch nicht so ein alltäglicher Wunsch ist, da noch Fahrradtickets zuzubuchen zu einem Personenticket, was ich aber schon habe von der belarussischen Eisenbahn, was sie vielleicht nicht so kennt und so. Also war alles ein bisschen interessant, aber ich habe das dann irgendwie tatsächlich kommunizieren können und ihre Rückfragen auch halbwegs beantworten können. Die war auch einigermaßen verständnisvoll und hat dann auch wirklich versucht, einfach zu sprechen und so. Das ist ja manchmal nicht immer so, dann reden die einfach auf ihrem normalen Russisch zurück und rollen mit den Augen, wenn man sie nicht versteht. Aber die war eigentlich schon ganz okay. Und ich meine, generell war halt da auch in Moskau bei den Bahnhöfen einfach sehr viel mehr Trubel als in Vladivostok. Und also wenn man da jetzt wirklich so wie in Vladivostok ohne Fahrradticket zum Zug gegangen wäre, dann fährt der ein und dann steht man vorm Zug und dann sagt der Schaffner, ah ja, okay, Fahrrad läuft, aber du musst noch ein Fahrradticket kaufen und man würde erst dann zum Jaroslawskaja Bahnhof rennen müssen und das Ganze organisieren müssen. Das wäre schon wirklich wahnsinnig stressig geworden. In Vladivostok war das ja okay, aber hier waren wir wirklich dann letztendlich im Nachhinein heilfroh, dass wir das Fahrradticket schon vorher organisiert und gekauft haben, bevor der Zug eingefahren ist.
Ja, du sprichst von Trubel. Auch hier in Moskau sind wieder echt viele Leute in so Tarnuniform rumgelatscht. Und diesmal auch nicht nur so Jüngere, sondern auch Ältere in Gruppen. Also da ist echt richtig viel militärischer Durchlauf da in Moskau. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier immer so ist oder ob das jetzt, weil irgendwie Feiertage bevorstehen und die irgendwie Urlaub bekommen haben oder so. Aber irgendwie entweder haben wir da super Pech mit unserem Zug vorher in der Transit, wo die ganzen Leute waren und jetzt da auch alles voll, aber wenn man sich in der Nähe von Militär nicht wohlfühlt, dann ist das schon, geht das schon sehr auf die Psyche da. Aber zum Glück mussten wir dann nicht mehr so lange, also wir mussten am Bahnhof noch ein bisschen warten, sind dann aber durch die Gepäckkontrolle gegangen, nachdem du die Fahrradtickets hattest. Und da mussten wir anders als in Vladivostok zum Glück nicht die Fahrräder durch den Scanner machen, sondern nur unsere Fahrradtaschen. Also da scheint es ein bisschen gewohnter zu sein, dass Fahrräder kommen, sodass die mittlerweile das oft genug gemacht haben, dass sie zu genervt wären wahrscheinlich, wenn jeder das Ding auseinanderbauen müsste oder so. Keine Ahnung, jedenfalls ging es da. Und konnten sie dann so auch bis auf den Bahnsteig schieben, wo wir dann noch gewartet haben. Und der Zug kam dann aber auch so früh, also vielleicht eine Stunde vor Abfahrt, dass wir die Räder dann erst auseinandergebaut und eingepackt haben, als der Zug schon da stand und wir daher wussten, auf welchen Bahnsteig wir müssen und zu welchem Waggon. Also konnten sie direkt vor den Waggon schieben, in den die Räder kommen. Aber die Schaffner haben auf jeden Fall wieder gesagt, wir sollen die Räder in unsere Tüten einpacken. Also wir mussten schon im Prinzip alles wieder so ähnlich machen, wie wir es in der letzten Episode für die Transit beschrieben hatten. Nur, dass wir den Lenker nicht abgebaut haben, sondern einfach halt nur quergestellt und Vorderrad ab. Aber insgesamt war es auf jeden Fall schon echt gut, dass wir diese Tüten damals im Daiso in Sokcho gekauft hatten, weil die sind echt super praktisch, schnell drüber gezogen und so.
Und vor allem schien es halt so, als würden die sie auch wirklich haben wollen. Also wenn wir die nicht gehabt hätten und gesagt hätten, verpacken Fahrrad, können wir nicht, haben wir nichts für, weiß ich nicht. Vielleicht hätten sie uns trotzdem mitgenommen, aber zumindest hatte ich schon den Eindruck, dass wir da vielleicht erstmal noch ein bisschen mehr hätten diskutieren müssen.
Ja, eine Mülltüte hätte es wahrscheinlich auch getan, aber muss erstmal so eine große finden, ja. Die Fahrt selbst war jetzt nicht so spektakulär. Unsere Nebensitzerin bzw. Liegerin im Zug war ziemlich wortkarg uns gegenüber, aber trotzdem nett. Hat am Anfang Hallo und am Ende Tschüss gesagt quasi. Aber die ganze Fahrt war ja eh nur quasi nachts. Also man hat da eh die allermeiste Zeit geschlafen bzw. man hat versucht zu schlafen. Und als wir dann in St. Petersburg frühmorgens angekommen sind, hat es wieder geregnet. Aber dieses Mal hatte der Bahnsteig wenigstens ein Dach. Das war also schon mal eine deutliche Verbesserung. Und außerdem hatten wir ein Hostel gebucht, das quasi direkt vom Bahnhof war, sodass wir auch nicht lange durch den Regen fahren mussten.
Ab St. Petersburg sind wir dann ja wieder mit dem Fahrrad weitergefahren. Dazu kommen wir nachher noch. Aber das heißt, wir hatten damit jetzt mit unserer Ankunft in St. Petersburg alle Fahrten mit dem öffentlichen Verkehr, die quasi Teil unserer Heimreise, unserer Rückkehr nach Europa waren, hinter uns gebracht. Und deswegen wollten wir noch mal kurz zusammengefasst sagen, was der ganze Spaß jetzt gekostet hat. Wir haben ja alle Preise der einzelnen Abschnitte jetzt in dieser und der letzten Episode schon immer an der jeweils passenden Stelle genannt. Da bis auf das Fahrradticket der letzten Zugfahrt Moskau-St. Petersburg, das haben wir vergessen, das waren aber nur rund 5 Euro pro Fahrrad. Also das fällt jetzt nicht so ins Gewicht. Also für die Fähre von Sokcho nach Vladivostok, die Transsibirische Eisenbahn und den Zug von Moskau nach St. Petersburg haben wir in Summe pro Person ca. 500 Euro bezahlt. Plus dann nochmal 60 Euro pro Fahrrad. Und dann muss man vielleicht noch das russische Visum dazu rechnen. Und wenn wir das dann alles aufaddieren, dann kommen wir auf 610 Euro pro Person für die Transport- und die Visakosten. Natürlich haben wir auch sonst noch irgendwie Geld für Hotels und Lebensmittel ausgegeben, klar, aber schlafen und essen, das hätten wir ja auch müssen, wenn wir jetzt nicht diesen Weg für unsere Heimkehr nach Europa gewählt hätten, sondern zum Beispiel, weiß ich nicht, geflogen wären oder so. Deswegen lassen wir es jetzt hier mal in der Abrechnung bei diesen 610 Euro pro Person. Über unsere allgemeinen Ausgaben inklusive Lebensmittel und Unterkünfte und so weiter haben wir ja schon mal ausführlich im FAQ-Teil der Episode 72 gesprochen. Also wenn euch da die Details interessieren, was wir da so im Schnitt ausgegeben haben auf unserer Tour, könnt ihr da gerne nochmal nachhören.
In St. Petersburg waren wir dann letztlich 4 Nächte, vor allem auch, weil die Wettervorhersage schon ziemlich mies war und wir noch ein bisschen besseres Wetter abwarten wollten, bevor wir wieder mit dem Fahrrad weiterfahren würden. Zum Glück kam es dann aber doch gar nicht ganz so schlimm wie angekündigt. Also es war zwar kalt und windig, aber es hat immerhin nicht so viel geregnet, sodass wir uns schon ganz gut auch ein bisschen in St. Petersburg selber umschauen konnten. St. Petersburg ist heute die am nördlichsten gelegene Millionenstadt der Welt. Die Stadt wurde im frühen 18. Jahrhundert von Zar Peter dem Großen gegründet. Der war ein ziemlicher Schiffsfreak und plante, eine russische Flotte aufzubauen. Das russische Zarenreich, das ist ja ursprünglich aus Moskau erwachsen und das wiederum liegt ja relativ weit weg von jedem Meer. Entsprechend war Russland eine Landmacht und keine Seemacht. Aber Peter der Große wollte das eben ändern und dafür brauchte er erstmal einen Zugang zum Meer, in dem Fall zur Ostsee. Und um da hinzukommen, hat er sich vor allem mit Schweden gekabbelt, insbesondere im großen Nordischen Krieg. Und der Krieg lief für Russland auch besser als für Schweden, sodass Peter der Große einen Fuß in die Tür zur Ostsee bekam. Und dann hat er sich halt gedacht, wenn ich da jetzt an der Ostsee eine große Stadt baue, dann kann Schweden diese Tür auch nicht mehr so einfach zuschlagen.
Ja, denn eine gut befestigte russische Stadt zu erobern, das ist natürlich eine ganz andere Sache, als so eine große Fläche kaum bewohnte Sumpflandschaft zu erobern. Und als Standort für diese Stadt hat sich Peter der Große die Mündung des Flusses Neva in die Ostsee ausgesucht. Auf der einen Seite war dieser Ort perfekt, also das Delta der Neva war ideal, um einen geschützten Seehafen aufzubauen. Und gleichzeitig hatte man über die Neva einen Anschluss über Wasser an das russische Binnenland, also quasi an das Binnenflusssystem von Russland. Auf der anderen Seite war der Ort aber auch extrem ungeeignet, denn das Land war sumpfig, es gab immer wieder Überschwemmungen und es gab auch kaum Baumaterialien da in dieser Region, also zum Beispiel halt weit und breit keine Steinbrüche. Also hat Peter der Große den Bau von Steingebäuden außerhalb von St. Petersburg in ganz Russland verboten. Jeder Einwohner von St. Petersburg musste jährlich 100 Steine abliefern und Frachtschiffe durften St. Petersburg nur ansteuern, wenn sie neben ihrer eigentlichen Fracht auch einen entsprechenden Anteil Steine mitbrachten. Auch der Adel aus Moskau wurde gezwungen, Wohnhäuser in St. Petersburg zu bauen und dorthin umzuziehen. Peter der Große hat St. Petersburg also gegründet, aber die Stadt ist nicht, wie man vielleicht denken würde, nach Peter dem Großen benannt, denn Peter der Große hat seine neue Hauptstadt nach Petrus benannt. Und das ist schon irgendwie ein geiler Move, oder? Also wenn ich meine Stadt benennen darf, dann mache ich das auch so. Dann sage ich auch, die Stadt nach mir selbst benennen? Also nee, das würde ich doch niemals tun. So bescheiden sollte man dann ja schon sein. Das ist doch... Nee, also ich finde, die Stadt sollte Tizianstadt heißen. Benannt nach dem italienischen Maler Tizian. Das finde ich wäre doch ein würdiger Namensvetter für so eine Stadt. Da kann doch keiner was sagen, oder?
Ja, die wichtigsten ersten Bauwerke in Tizianstadt, ich meine in St. Petersburg, waren dann die Peter- und Paul-Festung, die auch nicht nach Peter dem Großen und seinem Kumpel Paul oder so benannt sind, sondern auch wieder nach biblischen Figuren. Die Festung steht auf der sogenannten Haseninsel in der Neva und war als Bollwerk gegen schwedische Angriffe gedacht, die letztlich aber nie wirklich stattfanden. Innerhalb der Festung steht die Peter- und Paul-Kathedrale. Das ist heute sicherlich nicht die größte und imposanteste Kirche von St. Petersburg, aber sie ist insofern bedeutend, als dass hier viele russische Zaren begraben liegen. Außerdem ist sie recht markant durch diesen extrem hohen, spitzen, goldenen Kirchturm, den man von so ziemlich überall in der Stadt aus sehen kann. Neben der Festung war natürlich auch die Werft ganz zentral und wichtig für Peters Vision. Die Werft, die steht schräg gegenüber von der Peter- und Paul-Festung am Südufer der Neva. Das Gebäude, das sieht auch heute einfach aus wie ein Schloss, wie sehr viele Gebäude in St. Petersburg, und ist unter dem Namen Admiralität bekannt. Hier wurde dann also die erste russische Kriegsflotte gebaut. Heute sitzt hier das Oberkommando der russischen Marine. Also sind wir wahrscheinlich durch die zwei russischen Städte mit den größten Marinestützpunkten gefahren. Also Wladiwostok und St. Petersburg.
Fehlt noch Sevastopol auf der Krim, glaube ich, oder? Sevastopol war das. Das ist wahrscheinlich dann der dritte.
Ja, davon halten wir uns im Moment dann doch lieber ein bisschen ferner noch. Was man auf jeden Fall auch noch erwähnen muss in St. Petersburg, das ist der Winterpalast, der im Prinzip heutzutage so das Zentrum der Stadt bildet. Das ist auch wieder ein riesiges Gebäude, diesmal ein blassgrün-weißes Palastgebäude, und das liegt direkt neben der Admiralität am Ufer der Neva. Und das war ab Fertigstellung 1762 eben die Hauptresidenz der Zaren dort in St. Petersburg. Während der Oktoberrevolution 1917 wurde der Palast dann gestürmt und es wurde schließlich ein Kunstmuseum dort untergebracht. Und dieses Kunstmuseum ist heute eines der größten und bedeutendsten Kunstmuseen der Welt, die sogenannte Eremitage.
Ja, da standen wir dann auch so davor und haben kurz überlegt, ob wir jetzt da auch reingehen sollen. Aber haben halt auch gedacht, Kunstmuseum, das ist nicht so unser Ding, dann kostet das Ganze noch Eintritt und so. Also haben wir gesagt, Eremitage am Arsch.
Ja, letztlich ist da drin eher fast alles geklaut. Entweder von den russischen Adligen während der Revolution oder dann später im Zweiten Weltkrieg. Zugegebenermaßen haben sie es da vielleicht teilweise auch zurückgeklaut.
Also du meinst nicht alles, was in der Eremitage früher mal war, ist heute geklaut und deswegen ist die jetzt leer? Sondern du meinst, alles, was man da heute angucken kann, haben die Russen von woanders her geklaut.
Eher so habe ich es gemeint.
Aber entsprechend sollen da tatsächlich auch recht viele Kunstwerke so aus Frankreich, auch von berühmten Malern. Ich weiß gar nicht mehr, ja, ich bin da nicht so drin im Thema, aber irgendjemand hatte da Rembrandt und also wirklich Namen, die selbst mir was sagen, sind da wohl recht viele ausgestellt durchaus. Und das spielt schon so in einer Liga mit dem Louvre im Prinzip.
Ja, und auch ansonsten ist St. Petersburg schon einfach insgesamt eine wahnsinnig schöne Stadt. Also an jeder Ecke Prachtbauten, Paläste, Kirchen, irgendwelche altehrwürdigen Gebäude mit schönen Fassaden. Also keine so Plattenbauten, Glastürme oder irgendwelche rein funktionelle Nachkriegsarchitektur. Sowas gibt's hier halt einfach nicht. Jedenfalls nicht im erweiterten Zentrum. Sondern das ist wirklich schon so eher, wie man sich Paris oder so Ende des 19. Jahrhunderts vorstellt. Also jedes Gebäude ist schon recht schön und würdevoll und ja, sieht sehr europäisch aus hier auf jeden Fall.
Ich bin da noch zu einer Sehenswürdigkeit der etwas anderen Art gefahren, und zwar zum Grand Market. Der hat zwar nichts mit einem Markt zu tun, jedenfalls heute nichts mehr. In dem Gebäude ist stattdessen eine große Modelleisenbahnanlage untergebracht. Also das ist quasi so die russische Antwort auf das Miniaturwunderland in Hamburg, die ja weltweit einsamer Spitzenreiter unter den Modelleisenbahnanlagen ist, nach der dann auch ganz lange erstmal nichts Vergleichbares mehr kommt. Aber bei den Anlagen, die dann nach dem Miniaturwunderland in Hamburg kommen, da ist dann wiederum die Anlage hier in St. Petersburg dann doch eben wieder relativ weit vorne mit dabei. Also die Anlage ist so, ja, vielleicht so 60 oder 70 Meter lang und so 4 oder 5 Meter breit. Und dargestellt wird im Prinzip Russland als Miniatur. Also ganz auf der östlichen Seite in dem Gebäude, in diesem Modell, da steht zum Beispiel ein Modell des Bahnhofsgebäudes von Wladiwostok, wenn auch da als Kopfbahnhof ausgeführt, was nicht so ganz mit der Realität übereinstimmt. Und ganz auf der anderen Seite in dem Modell, ganz im Westen, da hat man halt dann so ein paar Sachen aus Moskau und St. Petersburg nachgebaut. Nur da im Westen fahren dann auch die Hochgeschwindigkeitszüge über diese Modelleisenbahn. Das entspricht natürlich auch im Prinzip der Realität, also der Sapsan. Und interessanterweise ist da auch ein deutscher ICE 3 unterwegs da in der Modellbahnanlage. Wohingegen die normalen Schlafwagenzüge halt überall auf der gesamten Anlage unterwegs sind. Also ganz von St. Petersburg bis Wladiwostok, so wie das halt auch in echt der Fall ist. Ich bin da erstmal einmal um die ganze Anlage so rumgelaufen, um mir die ganzen Details anzuschauen. Also zum Beispiel die vielen kleinen Figuren, die kleine Alltagsszenen nachstellen. Zum Beispiel ist da halt so ein Typ, der auf einen Baum geklettert ist und dann an dem Ast sägt, auf dem er sitzt. Also solche kleinen netten Sachen gibt es da halt dann einfach zu entdecken, wenn man genau hinschaut. Auf der Anlage fahren auch Autos über die Straßen und es gibt Ampeln, die auch funktionieren. Das heißt, die schalten um zwischen Rot und Grün und die Autos, die fahren auch wirklich immer nur bei Grün. Was vielleicht nicht ganz so mit der Realität übereinstimmt, wenn man sich so den Straßenverkehr in Russland anschaut. Ja gut, bei einer roten Ampel halten, das tun die meisten dann vielleicht doch auch noch. Ja, und dann bin ich immer mehr so ein bisschen dazu übergegangen, eher so ein bisschen auf das Systemische zu achten, was dann auf Dauer auch einfach irgendwie sehr spannend war. Also es funktionieren zum Beispiel nicht nur die Ampeln, sondern natürlich auch die Signale für die Züge. Und dann konnte man immer schön beobachten, wie ein Signal erst dann auf Grün umschaltet, wenn der Streckenabschnitt danach bis zum nächsten Signal auch wirklich frei ist und da der Zug quasi rausgefahren ist, der da zuvor noch war, der andere. Also wenn da wirklich kein anderer Zug dann mehr auf diesem Abschnitt drauf ist. Außerdem hatten wir auch schon in echt beobachtet, zum Beispiel als wir in den Bahnhof von Moskau eingefahren sind und da angekommen sind und dann ausgestiegen sind, dann haben wir beobachtet, dass die Lokomotiven in Russland offenbar immer vorne sind. Das heißt, die ziehen den Zug immer nur und sie schieben ihn nie, wie ich das ja in Deutschland durchaus auch mal beobachtet habe, dass da halt die Lokomotiven teilweise auch mal hinten sind und die Waggons schieben. Aber in Russland macht man das anscheinend nicht. Und das bedeutet, dass wenn eben der Zug in den Kopfbahnhof einfährt, dann wird die Lok, die dann vorne ja am Ende des Gleises steht, abgekoppelt und die Waggons werden dann von der anderen Seite, von einer anderen Lok, wieder aus dem Bahnhof rausgezogen. Und genau diese Prozedur, die war eben bei der Modellbahn auch nachgestellt. Und da konnte ich wirklich, weiß nicht, bei sowas kann ich wirklich stundenlang zuschauen und beobachten, wie dieses System funktioniert. Also wie die freien Loks dann immer auf Abstellgleisen geparkt werden und nachdem dann ein anderer Zug eingefahren ist, dann kommen die freien Loks und ziehen die Waggons wieder andersrum heraus. Und das war dann halt in dem Modell dann auch auf einem siebengleisigen Bahnhof, also oft mit mehreren Zügen gleichzeitig, die sich dann ja auch bei der Ein- und Ausfahrt in dem Bahnhof überweichen und so weiter kreuzen und dann werden da die Signale geschaltet, sodass sich die kreuzenden Züge eben nicht gegenseitig über den Haufen fahren und dann konnte man immer halt gespannt gucken, wer darf jetzt als erstes fahren, wer darf als nächstes fahren. Also ja, ich bin jetzt eigentlich ja nicht so der wahnsinnige Zug-Freak, würde ich sagen. Also da gibt es mit Sicherheit noch ganz, ganz andere als mich. Aber offenbar bin ich doch Zugfreak genug, dass ich da echt fasziniert war davon und mir irgendwie einfach nicht langweilig wurde beim Zuschauen. Fand ich echt cool. Und auch ganz cool war der Tag-Nacht-Zyklus. Also es gibt es im Miniaturwunderland in Hamburg ja auch, dass, weiß ich nicht, alle halbe Stunde oder so das Licht gedimmt wird und uns dunkel wird und dann überall auf der Anlage die kleinen Lämpchen angehen. Und hier in St. Petersburg, da wurde das so gemacht, dass die ganze Decke im Prinzip ein riesiger LED-Bildschirm war. Und wenn gerade Tag sein soll, dann war der halt komplett weiß und hat alles in helles Licht getaucht. Und wenn es dann angefangen hat zu dämmern, dann wurden halt erst Blautöne zugeschaltet und dann Rottöne und dann wurde das Weiße langsam ausgeschaltet und so. Und dann wurde es halt irgendwie dunkel und man hatte halt einfach nicht mehr viel Licht, nur noch so ganz schwache Blautöne dann am Ende, dass halt nur noch sehr, sehr wenige LEDs geleuchtet haben und die dann in Blau. Und das Besondere war aber, dass diese Nacht dann auch immer im Modell quasi von Ost nach West über das Modell hinweggezogen ist. Das heißt, ganz auf der einen Seite bei Wladiwostok, da wurde es als erstes dunkel. Und wenn es dann auf der anderen Seite in Moskau und St. Petersburg dunkel war, dann wurde es quasi in Wladiwostok dann auch bald schon wieder hell. Also das ist auf jeden Fall ganz cool und realistisch gemacht. Ich glaube, im Miniaturwunderland, dadurch, dass die ja nicht so die Geografie Ost-West und so weiter nachgebildet haben, wird es, glaube ich, halt einfach überall gleichzeitig dunkel und wieder hell. Aber dadurch, dass man halt hier ganz Russland im Prinzip von Ost nach West nachgebaut hat, über sieben Zeitzonen hinweg, macht es natürlich Sinn, dass die Nacht dann quasi von Ost nach West über das ganze Modell hinweg wandert. Das war natürlich auch irgendwie echt witzig und halt realistisch, mehr oder weniger realistisch halt nachgestellt. Ja, also das war auf jeden Fall für mich ein sehr viel lohnenswerterer Ausflug als der Ausflug da in Moskau zum Weltkriegsmuseum und hat auf jeden Fall auch irgendwie dafür gesorgt, dass ich jetzt nur noch umso mehr Lust habe, auch nochmal nach Hamburg ins Miniaturwunderland zu gehen, auch wenn ich da schon mal dort war. Aber die haben ja auch wieder kontinuierlich erweitert und Sachen dazu gebaut. Also gibt es mit Sicherheit auch wieder viel Neues zu entdecken.
Was wir dann auch noch für uns entdeckt haben in unserer letzten Stadt in Russland, also in St. Petersburg, das sind die Stolowajas. Eine Stolovaja ist im Prinzip einfach nur eine öffentliche Kantine, die aber wie ein Restaurant unabhängig von einer Firma oder einer Uni oder so einfach für jedermann offen und betrieben wird. Und in St. Petersburg und vermutlich auch in vielen anderen russischen Städten gibt es die einfach überall in der Stadt verteilt. Und da kann man dann einfach ja, sehr günstig essen gehen und da gibt es dann halt so ja, standardrussische Sachen. Also es gibt Frühstücks, Mittag gibt es mittags, aber die hat eigentlich auch den ganzen Tag offen quasi. Und es gibt auch immer eine schöne Kuchenauswahl.
Also den ganzen Tag im Sinne von 24/7 stand da sogar teilweise, oder?
Ja, wir waren jetzt nicht mitten in der Nacht da, aber morgens war es da und mittags war es offen. Und ja, die Kuchen, wie gesagt, die sind immer ganz gut.
Und halt auch echt günstig für so einen Kuchen. Ich meine, wenn du im Café irgendwie einen Kuchen kaufst, dann weiß ich nicht, was der kostet. Viel auf jeden Fall. Und da hat halt so ein entsprechendes Stück Kuchen 60 Cent oder so gekostet. Das war schon richtig gut. Und dann Kaffee oder heiße Schokolade dazu auch nochmal für 75 Cent. Das ist schon nicht schlecht.
Ja, und außerdem haben wir noch festgestellt, dass das mit dem georgischen Restaurant in Wladiwostok, von dem wir in der letzten Episode erzählt haben, wahrlich kein Einzelfall ist. Denn für Russland oder für die Russen scheinen die Georgier das zu sein, was bei uns in Deutschland eben die Italiener sind. Das heißt, das Go-To-ausländische Restaurant. Und womöglich fast beliebter als die einheimische Küche. Wer will auch Borscht essen den ganzen Tag? Also waren wir zum Abschluss auch in St. Petersburg nochmal georgisch essen. Ansonsten gibt es aber schon auch wieder eine allgemein recht breite Auswahl an Restaurants. Wir waren zum Beispiel einmal in einem Food Court in einer Shopping Mall. Da gab es dann auch echt alles von georgisch über griechisch bis nach vietnamesisch und chinesisch und Thai sowieso auch und alles. Und mexikanische Tacos gab es auch über Sushi bis zu usbekischem Pilaf. Also wer da nichts findet, was er mag, da weiß ich dann auch nicht mehr weit.
Nach 3 Tagen in St. Petersburg haben wir dann wieder unsere Räder bepackt und sind in Richtung Südwesten aus der Stadt rausgefahren. Aber erst haben wir nochmal eine kleine Runde durch die Innenstadt gedreht, um dann auch nochmal mit unseren Fahrrädern ein Bild vor dem Winterpalast zu machen. In Moskau hatten wir das eigentlich auch geplant gehabt, da nochmal quasi mit den Rädern zum Roten Platz zu fahren. Aber haben das dann wegen des Wetters und weil wir einfach nicht besonders fit waren, also gesundheitlich angeschlagen waren, haben wir das dann abgesagt. Da haben wir jetzt halt auch leider keine Fotos von uns mit den Fahrrädern auf dem Roten Platz vor der Basiliuskathedrale oder so. Aber jetzt gibt es halt hier eben wenigstens welche vom Palastplatz in St. Petersburg mit dem Winterpalast im Hintergrund. Und als wir dann direkt neben dem Winterpalast ans Ufer der Neva gefahren sind, war das dann auch der nördlichste Punkt unserer gesamten Tour insgesamt, bei ungefähr 59,94 Grad nördlicher Breite. Von St. Petersburg bis nach Estland, also bis in die Stadt Narva, sind es rund 180 Kilometer. Entsprechend hatten wir rund 2,5 Fahrtage dafür angesetzt. Der erste Tag, der ging noch ganz okay los. Also Teile der Stadtausfahrt auf St. Petersburg konnten wir auf schönen Schotterwegen durch Parks und Stadtwäldchen radeln. Und da schien dann auch noch die Sonne. Aber ab da wurde es dann nur noch unangenehmer und unangenehmer. Also zum einen waren wir dann auf schmalen Landstraßen unterwegs, auf denen aber trotzdem immer noch relativ viel Verkehr war. Und auch das Wetter hat nicht gerade geholfen. Also graue Wolken sind aufgezogen und haben die Sonne verdeckt und dadurch wurde es dann auch sofort ziemlich kalt. Dazu wehte uns ein zugiger Wind von vorne ins Gesicht. Dann haben wir mal eine 5 Kilometer lange Abkürzung über Schotter genommen. Da war dann nicht mehr ganz so viel Verkehr, aber die Straße, die bestand da echt nur aus Schlaglöchern oder golfballgroßen Schottersteinen oder aus beiden gleichzeitig. Mein Licht am Fahrrad, mein Scheinwerfer, was bei dem durch die Wolken da halt etwas düsteren Licht, dieser etwas düsteren Stimmung und dann noch gleichzeitig dem recht vielen Verkehr auf der Straße schon echt nice to have gewesen wäre, so Licht am Fahrrad da in der Situation. Das hatte irgendwie seit wir aus der Transsib aus dem Zug ausgestiegen sind, einen Wackelkontakt und hat nur sehr sporadisch mal aufgeleuchtet. Ich habe irgendwie auch dann versucht zu fixen, erfolglos auf die Schnelle da am Straßenrand. Und das war noch nicht alles, ne? Als wäre das nicht schon blöd genug.
Ja, für mich hat mein Knie auch schmerzhaft dagegen protestiert, dass ich jetzt nach einer 3-wöchigen Pause wieder Fahrrad fahren muss. Vor allem, weil ich von meiner Krankheit noch nicht so richtig auskuriert war und da dann schon ein bisschen schlapp und schwach zusätzlich noch war. Und dann kamen wir auch überall noch, also schon in St. Petersburg waren ja diese ganzen Banner und so zum Siegestag am 9. Mai, wo aber auch überall diese St. Georgs-Schleifchen drüber waren. Und auch in den Dörfern, Vorstädten vor St. Petersburg waren überall so 9. Mai-Plakate, wo die 9 immer orange-schwarz gestreift gemacht war. Und dann kamen wir in dem kleinen Dorf Gostilizi noch an einer kleinen Kundgebung vorbei, die sich gerade aufgelöst hat und die Leute davon weggegangen sind, auch mit diesen Fleckchen. Und das eine Auto dann direkt vor uns abgebogen erst mit dieser orangenen Flagge und dann noch ein riesiges Z auf seinem Auto und dann haben wir das auch nochmal überholt, weil es im Stau stand und dann hat es uns wieder überholt. Ich habe mich auf jeden Fall da zwischen diesen Leuten und Autos und wenn wir durch Dörfer gefahren sind, dann mit diesen Plakaten echt unwohl gefühlt da auf jeden Fall. Und da war ich auch ein bisschen froh, dass ich dich angewiesen hatte, zuvor mal die kleinen Deutschlandflaggen, die ja auf deinem Fahrrad so als Accessoire sind, damit die Leute sehen können, wie bei einem Autokennzeichen quasi, aus welchem Land wir kommen, dass ich da gesagt habe, eben mach da was drüber, während wir durch Russland fahren, damit wir nicht irgendwelche radikalen Leute damit irgendwie provozieren oder so. Naja. In dieser Stimmung haben wir uns dann noch auf die Suche nach einem Zeltplatz machen müssen. Nach etwas Suchen haben wir aber auch was gefunden. Wir sind da einige hundert Meter in so einen Nadelwald hineingelaufen, den es da gab. Und da waren wir dann auch wirklich gut versteckt. Aber damit war es noch nicht ganz vorbei.
Ja, denn wir haben uns dann unsere Campingstühle aufgebaut und haben den Campingkocher rausgeholt, weil wir uns halt zum Abendessen Nudeln kochen wollten. War ja auch kalt, wäre ganz nett gewesen, was Warmes zu essen zu haben. Aber dann haben wir gemerkt, dass der Schlauch zwischen der Brennstoffflasche und dem Campingkocher undicht ist. Das heißt, da lief Benzin aus. Was halt bedeutete, dass wir nicht kochen konnten, wenn wir jetzt nicht dabei die Hälfte des Benzins da in die Natur, in den Wald hätten auslaufen lassen wollen, was ja dann vielleicht auch ein bisschen Sicherheitsrisiko wäre, wenn man 10 cm weiter den Kocher stehen hat. Und ja, dann konnten wir halt nicht kochen. Und werden auch in absehbarer Zukunft, bis wir das Problem gefixt haben, erstmal nicht kochen können. Wir hatten zum Glück noch Gebäck dabei, wir mussten jetzt also nicht hungern, aber trotzdem war das natürlich für die Stimmung schon ein echter Bummer.
Ja, die Region hier ist auch wieder ein potenzielles Bärengebiet, diesmal Braunbären. Also haben wir unsere Essenstaschen wieder über Nacht an einen Baum gehängt und haben uns dann schnell im Schlafsack eingemummelt, weil es nachts schon auch wieder auf unter 5 Grad auf jeden Fall runterging. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen gefroren, war ja auch noch ein bisschen krank. Also im Wald lagen da an manchen Stellen schon auch noch ein paar Schlielachen auf dem Boden und da ist bis zum nächsten Morgen auch nichts von weggeschmolzen.
Ja, um es positiv auszudrücken, nach dem Tag konnte es im Prinzip eigentlich nur besser werden und es war dann auch so, also am nächsten Tag blieb die Sonne den ganzen Tag über am Himmel, unverdeckt, von Wolken weitgehend. Wir waren dann auch langsam weit genug von St. Petersburg entfernt, dass auf den Landstraßen nicht mehr ganz so viel Verkehr war und als wir dann doch wieder auf größere Straßen kamen, dann gab es da wenigstens einen ganz passablen Seitenstreifen. Also das war alles in allem schon mal deutlich angenehmer. Als am Tag zuvor. Abends sind wir dann kurz vor der kleinen Stadt mit dem lustigen Namen Kingisepp, so einen kleinen Waldweg reingefahren. Der Wald, der war da super sumpfig. Ich meine, war generell eher ein relativ sumpfiges Gebiet dort. Wir haben auch gesagt, dass St. Petersburg quasi auf den Sumpf gebaut wurde, da an der Njava-Mündung. Und da war auch immer noch sehr viel Wasser im Boden und so weiter. Also da war es auch total sumpfig. Also der halbe Wald stand irgendwie so unter Wasser. Aber wir haben dann doch noch ein trockenes Plätzchen gefunden, das gerade groß genug für unser Zelt war und dann konnten wir da quasi mit dem Zelt mitten im Sumpf stehen und die Frösche sind vor uns davon gesprungen, als wir da reingelaufen sind und das Zelt aufgebaut haben.
Ja, und dann am nächsten Tag waren es auch nur noch rund 30 Kilometer bis Estland. Der Grenzort auf der russischen Seite, der heißt Ivangorod. Da haben wir dann noch unsere letzten Rubel für einen Hotdog und eine heiße Schokolade auf den Kopf gehauen. Hotdog auf Russisch übrigens Hotdoggi und nicht Garia Chisabaka oder so, wie es wörtlich übersetzt wäre. Da halten sie sich scheinbar an den amerikanischen Begriff. Wie auch immer, dann sind wir zum Grenzübergang gefahren. Zwischen dem russischen Ivangorod und der estnischen Stadt Narva fließt hier der Fluss Narva. Es gibt eine Straßenbrücke, die über den Fluss führt. Und früher war der Grenzübergang wohl auch mal für Autos offen. Aber die Straße ist jetzt auf der Brücke mit Betonblöcken und Stacheldraht blockiert. Das heißt, nur der Gehweg nebendran ist benutzbar. Und das heißt wiederum, dass hier ist ein reiner Fußgänger- und Radfahrer-Grenzübergang. Auf der russischen Seite musste das Gepäck dann nochmal durch den Scanner, aber ansonsten haben wir einfach nur den Stempel in den Pass gedrückt bekommen. Also es gab keine Nachfragen, kein Verhör, unsere Handys wurden nicht kontrolliert. Also alles ganz unkompliziert diesmal zum Glück. Und auf der estnischen Seite, wo dann die wahrscheinlich Russen in der Schlange standen, dürften wir schön nebendran vorbei und einfach nur fix durch die EU-Self-Check-In-Terminals, wo man seinen Pass hin scannen lassen konnte, automatisiert und dann einfach, ja, durch war. Innerhalb von Sekunden waren wir dann in Estland. Nach 1230 Tagen, also zurück in der EU. Und es hat sich schon echt sehr befreiend angefühlt, auf jeden Fall da. Wir haben uns angelacht und uns umarmt am Anfang. Also es hat sich wirklich angefühlt, als wären wir jetzt wieder zu Hause. Das war schon ein ganz besonderer Moment.
Ich meine nicht, dass Narva jetzt direkt komplett anders ausgesehen hätte als Russland. Das ist ja immerhin auch immer noch ein Ex-Sowjetland hier. Und Narva hat ja sogar eine größtenteils russische Bevölkerung. Also es gibt in Estland ja eine relativ große russische Minderheit, die dann natürlich vor allem nahe der Grenze zu Russland lebt. Aber man weiß halt einfach, dass man wieder in der EU ist, wo es wieder Meinungsfreiheit gibt und ein freies Internet und all sowas. Es wehen dann auch durchaus kleine EU-Flaggen an den Straßenlaternen in Narva. Und keine 500 Meter direkt hinter der Grenze kommt man tatsächlich erstmal an einem Lidl vorbei.
Ja, leider kein Aldi, aber immerhin Lidl. Ja, wir haben uns in Narva dann erstmal für 3 Tage nochmal in einem günstigen Apartment einquartiert, vor allem um diese Doppelepisode hier zu produzieren und auch in der Hoffnung, dass wir dabei vielleicht endlich mal noch die Krankheitsreste, also vor allem unseren Husten auch loswerden, was Stand jetzt noch nicht so richtig geklappt hat. Dabei haben wir dann aber auch nochmal Besuch bekommen und zwar von Dai. Also ihr erinnert euch, dem spanischen Rentner, von dem wir schon in der Episode 99 in Korea erzählt hatten, weil wir uns dort über den Weg gefahren waren mitten in Korea. Dai wollte ja eigentlich noch nach Japan weiter, hat dann aber doch Heimweh bekommen und ist statt nach Japan kurzerhand nach Donghae geradelt, um von dort die Fähre nach Vladivostok zu nehmen und war seither eben immer ein paar Tage hinter uns gewesen. Und weil er nicht von St. Petersburg zur Grenze geradelt ist, sondern da dann auch den Zug genommen hat, hat er uns dann in Narva eingeholt und wir haben uns nochmal für ein kurzes Treffen in Narva verabredet. Er ist dann jetzt aber gleich weitergefahren und jetzt auf dem Weg nach Hause und zu seiner Frau nach Barcelona zurück.
Ja, und morgen fahren wir dann auch weiter. Wir sind jetzt hier zwar wieder in Europa und in der EU, aber so richtig zu Hause sind wir da natürlich noch nicht. Es geht also doch noch ein bisschen weiter mit unserer Tour und auch mit unserem Podcast. Würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und bleibt uns gewogen. Tschüss.
Tschüss.